Das heißt,
Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast der Bauhaus-Universität Weimar.
Mein Name ist Simon Frisch und ich spreche hier mit Lehrenden aus allen Bereichen unserer Universität über Lehre und Lernen, über ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven.
Ja, schönen guten Abend. Wieder zu einem Sonderformat des Podcasts Zwischen Magie und Handwerk, Gespräche über Lehre und Lernen. Mein Name ist Simon Frisch, ich bin Vizepräsident für Lehre und Lernen und im Rahmen dieses Podcasts führe ich verschiedene Gespräche zum Lehren und Lernen. Heute ist mein Gast Nancy Hünger. Wir sind hier auf der Schreibnacht in der Bauhaus-Universität hier im Foyer und die Stimmung ist sehr heiter. Ich empfinde diese Schreibnacht als sehr heiter und angenehm und wir reden heute über das Schreiben. Wir haben auf der Buchmesse auch schon über neue Formen des Schreibens und Techniken und so weiter des Schreibens gesprochen, aber heute reden wir, glaube ich, nochmal anders über das Schreiben. Vielleicht über das Lehren und Lernen des Schreibens, aber vielleicht auch über ganz andere Dimensionen des Schreibens. Und damit begrüße ich dich, liebe Nancy. Schön, dass du hier bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir haben diesen Programmpunkt genannt. Hier im Programm heißt es, wer schreibt alles? Und ich habe dann nochmal beim Nachlesen gedacht, das kann man ja unterschiedlich betonen. Man kann auch das alles betonen, also wer schreibt alles? Oder wer schreibt alles? Also je nachdem, wie man es betont, stellt sich die Frage anders. Und ich finde es ganz interessant insofern, wenn wir jetzt fragen würden, wer schreibt alles? Wer schreibt das alles? Dann erinnert mich das, dass ein ehemaliger Bundeskanzler der Bundesrepublik, der dann später Einheitskanzler auch wurde, also Helmut Kohl, mal beim Besuch der Buchmesse in Frankfurt gesagt haben soll, wer soll denn das alles lesen? Und man könnte auch fragen, wer hat denn das alles geschrieben? Also wer schreibt alles oder wer schreibt das alles? Aber auch wer alles schreibt, ist, finde ich, eine ganz interessante Frage. Aber auch, was sollen wir denn eigentlich schreiben? Wenn wir sagen, wir jetzt vielleicht hier, oder was schreiben wir denn so? Was schreibst du denn und was schreibst du alles?
Ich schreibe natürlich ganz Verschiedenes. Verstehe ich die Frage so konkret richtig, Simon, was ich alles schreibe?
Sehr offene Frage.
Ich schreibe ganz Verschiedenes. Ich schreibe natürlich vornehmlich literarische Texte. Das ist eine Seite des Schreibens, das heißt in der Gattung Lyrik. Oder auch zwischen den Gattungen, bevorzugt zwischen den Gattungen, zwischen Lyrik und Prosa. Aber zum Schreiben gehört natürlich in meinem Fall auch Auftragsarbeiten. Das heißt, ich bekomme ein Thema und muss auf das Thema schriftstellerisch reagieren. Und natürlich tonnenweise, und das wirst du kennen, Antragsprosa. Auch das ist Teil des Schreibprozesses. Genau, so, das sind, glaube ich, die drei ganz großen Felder. Und natürlich, was wir auch regelmäßig schreiben, wir alle, und da schreiben wir alle, sind E-Mails, Nachrichten, ja. WhatsApp-Nachrichten und das lesen wir auch alles.
Ja, also das finde ich auch interessant schon, diesen Zusammenhang zwischen Schreiben und Lesen. Du hattest das in deinem Vortrag gerade in der Keynote auch zusammengebracht, was wir lesen und was wir schreiben und dass wir das, was wir schreiben, auch lesen können müssen. Also dass zum Schreiben auch immer das Lesen können gehört, damit wir verstehen, was wir schreiben. Das war ganz, also diese Wendung dann hinzu, um uns zu verstehen. Also ich weiß immer noch nicht, dieses Wort, diese Vokabel uns, die schmuggel ich da immer so halbseiden rein, aber eigentlich bin ich gar nicht so ganz sicher. Deswegen finde ich das Wer immer noch interessant und würde ich gern aufrechterhalten, aber zuspitzen jetzt vielleicht doch auf den Ort der Universität, von dem du ja auch sehr viel gesprochen hast, was wir an der Universität schreiben und wer da alles schreibt und was da zu schreiben bleibt oder was da alles zu schreiben ist.
Was zu schreiben bleibt, ist, glaube ich, eine ganz grundsätzliche Frage, die uns jetzt vielleicht im Zuge der ganzen Diskurse um generative KI nochmal ganz anders, glaube ich, interessiert und betrifft. Die technische Entwicklung stellt die Universitäten vor große Herausforderungen. Was ist sozusagen, wie gehen wir jetzt mit Hausarbeiten um? Was könnte die generative KI davon erledigen? Was ist vielleicht auch sinnvoll, wenn sie das erledigt? Was ist das eigene eigentlich am Denkprozess? Und ich glaube, das sind ganz, für mich zumindest, ganz zentrale Fragen des Schreibens. Und ich glaube aber auch, dass die Vergegenwärtigung der Gedanken, der eigenen Gedanken im Prozess des Schreibens und auch im Prozess des Lesens uns auch, wie soll ich das sagen, argumentativ stärkt oder auch diskursoffener macht.
Ja, was meinst du mit diskursoffen?
Das sind jetzt spekulative, fabulierte Gedanken. Ich habe schon das Gefühl, dass es uns schwerer fällt, mit Differenzen umzugehen, dass wir leichter in statische Positionen zurückfallen, aus ganz verschiedenen Gründen. Es ist noch gar kein Werturteil damit verbunden, aber dass es uns zunehmend schwerer fällt, auch angesichts wahrscheinlich der sogenannten Polykrisen, mit Ambivalenzen umzugehen oder Ambivalenzen auszuhalten und Ambivalenzen vielleicht auch zu ergründen. Und auch so eine Ambiguitätstoleranz einfach zu trainieren. Und ich glaube, dass das Schreiben tatsächlich ein guter Weg und das Lesen natürlich auch.
So, und das finde ich jetzt interessant, weil jetzt war in der ganzen Eingangsveranstaltung sehr viel vom Scheitern die Rede. Und doch habe ich mich die ganze Zeit an sehr vielen Stellen gefragt, wo das Scheitern Scheitern bleibt und nicht sich wendet in in Erfolg oder Glücken oder so. Und der Wert des Scheiterns hatte dann doch in sehr vielen Impulsen so eine viel sogar die Vokabel positiv denken und so weiter und so weiter. Dann habe ich mich gefragt, ob positiv das Gegenteil von, also manchmal standen aber dazwischen, also Scheitern aber positiv oder Scheitern aber Erfolg und so weiter und so weiter. Worüber ich dann angefangen habe nachzudenken, war die Verbindung von Erfolg und Scheitern. Also ich meine, wie kann man erfolgreich scheitern in dem Sinne, dass es nicht dann kein Scheitern mehr ist? Das wäre ja ein erfolgreiches Scheitern, wenn ich so weiterdenke, und möglicherweise hat das eben auch was mit erfolgreichem Schreiben zu tun, weil ich dann weiter gedacht habe, dass Scheitern möglicherweise ein Moment ist, wo man eben dann nicht mehr rauskommt und dann habe ich noch was draus gemacht. Also Lernen ist vielleicht nicht Scheitern, aber was wäre dann Scheitern?
Ich glaube, es ist schwierig. Es ist einfach sehr, auch das Scheitern selbst ist ein sehr differenziertes Thema. Aus schriftstellerischer Perspektive würde ich für mich, das kann jetzt nicht meine Schriftstellerinnen und Kolleginnen in Sippenhaft nehmen, würde ich sagen, dass man quasi permanent scheitert. Und ich würde es auch gar nicht als Erfolg verbuchen. Texte sind selten fertig. Man befindet sich in einer permanenten Überarbeitungsphase. Es wird um jedes syntaktische Zeichen und vielleicht auch um das Recht dieses Zeichens im Text gerungen. Und ich glaube, viele Kolleginnen kennen das vielleicht, dass Texte auch ganz oft Kompromisse sind, die man aushandelt, mit denen man noch nicht zufrieden ist. Und insofern weiß ich nicht, wie gut das zu dem Erfolgskonzept des Scheiterns passt. Es kommt vielleicht eine Textversion zustande. Ich würde aber selten sagen, dass ich quasi damit zufrieden bin. Und ich glaube, durch dieses ständige Überarbeiten, und das fände ich auch wichtig im universitären Kontext, dass wir nicht immer die Texte so schnell entlassen. Wir schreiben auf ein Ziel hinaus, wir schreiben auf ein Ziel hin, es gibt gewisse Vorgaben, dann sind die Texte fertig und die werden auch nicht nochmal, wir kriegen dann eine Note im Idealfall oder Punkte. Und das war es dann auch. Dieser Text hat sich damit dann auch erledigt mit diesem Erreichen des Ziels. Und dieses Ziel gibt es in der Schriftstellerei. Es gibt zwar vielleicht das Buch, trotzdem ist es immer nur eine kontinuierliche Annäherung an etwas. Und dieser immer wieder etwas überarbeiten, dieser Prozess, den finde ich, der sollte viel mehr an Universitäten Platz haben. Auch zu sehen, dass Texte quasi ganz viele Überarbeitungsstufen brauchen und immer wieder neue Reflexionsebenen brauchen.
Das mit dem Aushalten finde ich eine ganz interessante Kategorie darin. Also das Aushalten, also irgendwas auszuhalten in Verbindung mit dem Scheitern. Also nicht das sich erledigen oder das hinter sich lassen oder sowas. Das war dann doch in vielen Geschichten, oder möglicherweise ist das auch mit dem Erfolg verbunden, dass sich etwas erledigt, dass man etwas hinter, dass man es ablegt, dass man es abwerfen kann, hinter sich lassen kann, wie auch immer. Vielleicht dann auch erzählen kann, damit prahlen kann, irgendwas anderes dafür bekommt als das, was man da getan hat. Und jetzt finde ich es natürlich schon interessant, dass das Aushalten was anderes ist als darüber wegsteigen oder es loswerden. Das Aushalten heißt ja doch, es bei sich behalten oder so. Also darf ich es mal weiter formulieren. Mir ist ein Zitat eingefallen, Paul Valéry hat auf die Frage, warum er schreibt, geantwortet aus Schwäche. Ganz interessant, finde ich. Warum eigentlich aus Schwäche?
Sehr interessant. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Kontext dieses Zitat erfolgt.
Die Surrealisten haben eine Umfrage gemacht und er hat die Antwort gegeben aus Schwäche.
Aus Schwäche. Das ist interessant. Also einerseits würde ich nochmal bestärken, diesen Punkt des Aushaltens. Also dass man quasi sich permanent im Kritikaushalten üben muss und dass man sich eben, ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, ich glaube, das ist vielleicht auch die Differenz, um die wir gerade so gekreist sind in all den verschiedenen Vorträgen. Das eine ist quasi die Überwindung hin zum Erfolg und ins Glück und das andere ist vielleicht gerade Scheitern als Erfahrung, die man aushalten muss und die man vielleicht auch trainieren muss. Ich glaube, es braucht auch Training. Schreiben aus Schwäche. Ich kann jetzt nicht für Paul Valéry antworten. Schreiben ist natürlich, also es gibt zumindest, ich kann jetzt ganz kritisch als Schriftstellerin antworten, das Schreiben, du hast es so schön gesagt mit Helmut Kohl, wer soll das alles lesen? Jedes Jahr erscheinen, glaube ich, über 90.000 Publikationen auf dem deutschen Buchmarkt. Dann ist es quasi schon eine narzisstische Schwäche, wenn man weiterschreibt. Weil wer soll das alles lesen? Das zumindest kann ich auf jeden Fall als Schwäche verbuchen. Vielleicht auch als eine Schwäche gegenüber bestimmten Leidenschaften, eine Schwäche gegenüber sich selbst. Ich glaube, da sind ganz verschiedene Schwächen denkbar.
Ich finde es interessant, dass du vorhin Training gesagt hast, weil das ja zur Schwäche passt. Also für mich passt das ganz gut zusammen. Also dann wäre Schreiben ein Trainieren in der Schwäche oder aus der Schwäche oder vielleicht auch aus der Schwäche heraus.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch, und das finde ich jetzt interessant, was mit dem Aushalten auch zusammengehört, also im Schreiben bleiben. Es eben nicht überwinden, also nicht gelingen, so schreiben kann ich jetzt, was mache ich als nächstes, sondern dass das Scheitern... dass das Scheitern im Schreiben vielleicht nicht was ist, was man sucht, aber weil vielleicht ist es der Schwächemoment, der einen im Schreiben hält. Und jetzt kann man natürlich sagen, ist es das Ziel von uns allen, also wir hier sitzen und so weiter, ins Schreiben zu kommen, zu sagen, ah, mir gelingt es, ins Schreiben zu kommen und möglicherweise nicht, vielleicht gerät man da einfach hinein, also so wie andere ins Wandern, ins Spazierengehen, ins Gärtnern, ins... weiß ich nicht, was planen und so weiter und so weiter, also in irgendwas, in irgendeine Tätigkeit, andere ins Schwertkampf oder weiß ich nicht was, hineingerät oder ins Kochen, so gerät man in dieses Schreiben hinein und bleibt darin, weil es in einem gewissen Sinn nicht gelingt. Und gleichzeitig aber entsteht in dem Schreiben eben doch etwas, vielleicht ein Ort oder ein Artikulieren, in dem man sich spinnt, webt, entsteht als der oder die man dann der Ort dieser Artikulation wird.
Vielleicht auch ein Sprachraum.
Ein Sprachraum, ja. Ein Sprachraum, eine Textur oder sowas, die trägt und hält für diese Zeit, die wir halt da irgendwie, 80 Jahre oder sowas, hält sowas. Oder vielleicht hört man auch auf. Also es gibt ja ganz viele, es muss ja gar nicht ein ganzes Leben sein, aber eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Phase ist das ein Text, eine Textur, irgendwie was sich vernetzt und was dann Schreiben ist und was darin sich dann, und vielleicht ist es auch gar nicht gelingen, warum man es hinter sich lässt, sondern Auflösung oder irgendwas anderes. Also insofern ist im Schreiben erstmal vielleicht das Ziel, das Produkt, der Text als etwas, was bewertbar ist, völlig unwichtig. Und dann kommt man zu einer Tätigkeit, die an der Universität eine Rolle spielen kann, völlig unabhängig davon, was Maschinen schreiben, was sonst an Texten existiert und auch völlig unabhängig davon, wer das alles lesen soll. Die Frage stellt sich eigentlich gar nicht. Aber was machen wir dann mit der Frage, wer schreibt alles?
Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich dir antworten kann darauf. Alle, also erstmal muss man festhalten, alle schreiben. Ich glaube, es ist uns überhaupt nicht bewusst, dass wir den ganzen Tag lesend und schreibende Akteurinnen sind. Deswegen habe ich kurz diesen Exkurs noch gemacht zu WhatsApp oder zu sozialen Medien. Wir sind den ganzen Tag mit Text umgeben und wir sind mit sehr, 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 sehr viel mehr Text umgeben als jemals zuvor. Nur, dass wir es selten reflektieren.
Also wir... Wer ist aber ja nicht die Menschheit. Aber ja nicht die ganze
nicht
Menschheit.
Nicht die ganze Menschheit, nein, genau.
Das ist ja nur ein bestimmter
Kulturkreis.
Ja, aha. Das heißt, es ist ein Lesen, Schreibendes Verhalten, also was eine bestimmter Teil der Menschen in einer bestimmten Zusammenstellung auch in einer bestimmten Epoche letztlich eigentlich erst angefangen hat zu formen, hervorzubringen, und darin bewegen wir uns jetzt. Und darin haben wir Universitäten gegründet und darin verbringen wir jetzt also Weltverhältnisse. Es könnte aber auch ganz anders sein.
Ja.
Ja, schon, aber so ist es ja nicht. Also für uns, die wir jetzt alle hier sind, ist es eben gar nicht anders. Für uns, die wir hier alle sind, ist ja das Schreiben, spielt ja nun schon eine große Rolle. Du hast vorhin gesagt, es gibt so viele Mythen über das Schreiben. Ist Schreiben eigentlich was Angesehenes oder nicht so Angesehenes? Will man jemand sein, der oder die Schreibende ist?
Den letzten Teil habe ich akustisch nicht verstanden. Entschuldige bitte.
Von den Mythen des Schreibens habe ich, hast du vorhin gesprochen, also wenn große Schriftstellerinnen und Schriftsteller erzählen und oder von ihnen erzählt wird und so weiter, also wie diese Schreibenssituationen dann, das hat ja manchmal was in Richtung Geniehaftes und so weiter.
Ja, unbedingt.
Und ich frage mich eben, will man als schreibende Person wahrgenommen werden oder nicht? Also ich frage jetzt mal so eine Ja-Nein-Frage, aber die muss ja gar nicht mit Ja oder Nein beantworten. Wie erlebst du das als schreibende Person? Sagst du gerne, ja, ich schreibe, und auf was wartet man dann oder Kolleginnen und Kollegen?
Ich glaube, das ist ganz multiperspektivisch nur zu beantworten. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Positionen jetzt in dem Moment überhaupt einnehmen kann oder durchdenken kann auf die Schnelle. In deiner Frage steckt er auch darin, wie das Schreiben anerkannt ist, wenn ich mich recht erinnere. Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus mit dem kleinen Exkurs über soziale Medien, dass quasi man schon sagen kann, dass quasi die Anerkennung des Schreibens oder des Schriftstellens ganz explizit abnimmt. Und das gibt's auch, dafür gibt es Zahlen, dafür haben wir den Börsenhandel des deutschen Buchmarkts. Das lässt sich belegen. Es wird sehr viel weniger gelesen und es wird sehr speziell auch gelesen. Es gibt bestimmte Bereiche, die zunehmen, und es gibt viele Bereiche, die abnehmen. Und das betrifft ganz besonders auch zum Beispiel den Bereich, der mich betrifft. Das ist Lyrik. Ich glaube, Lyrik hat schon immer, oder Lyrikerinnen haben es vielleicht, immer ist natürlich völlig falsch, aber haben es tatsächlich partiell schwerer, einerseits aus ganz marginalen ökonomischen Gründen, und natürlich gibt es, wir hatten gerade gehört, es gibt den Weg über die Lyrikinterpretation zur Lyrik, es gibt quasi große Berührungsängste einfach oder große Schwellenängste, die mit der Lyrik einhergehen. Das ist das eine, was sich dazu sagen lässt, oder sind jetzt zwei Perspektiven gewesen. Und dann kommt natürlich noch eine feministische Perspektive hinzu, dass ich mich, glaube ich, selten als oder lange Zeit überhaupt nicht als Schriftstellerin, das sind jetzt mehrere Perspektiven schon wieder, bezeichnet habe, weil ich dachte, der Titel stünde mir nicht zu und der wird verliehen. Und da kommen wir vielleicht nochmal auf den Exkurs Genieästhetik zurück. Und dann natürlich auch, weil das, wenn man erzählt, dass man Schriftstellerin ist, dann gibt es immer jemanden, der sagt, ich schreibe auch, also schreiben doch alle. Und man sich quasi dann auch in teils anstrengenden Diskursen wiederfindet. Und so Genieästhetik, die finde ich vielleicht auch sehr, sehr spannend, weil die in Deutschland sehr schwer zu demontieren ist. Also die hält sich nach wie vor. Und dadurch entstehen einfach auch Ausschlussmechanismen, dadurch entstehen auch Hürden und Ängste, sich dem Schreiben überhaupt als Praxis zu widmen.
Aha. Also Schreiben ist irgendwie eine Art Haltung oder eine Art Profil, ist auch, sagen wir mal, eine Art Haltung oder Profil, was man gerne trägt.
Wir sind ja hier in Weimar. Goethe sitzt uns alle im Nacken. Das hat viel mit Goethe natürlich auch zu tun. Und Schiller können wir gleich noch hinten anschließen. Es gibt natürlich seitdem, der Beruf des Schriftstellers ist vielleicht auch ganz interessant, oder der Schriftsteller ist ganz, ganz jung. Also es ist ein ganz, ganz junges Berufsbild. Das quasi wenig Zeit hatte, sich zu entwickeln. Vielleicht muss es das auch gar nicht, vielleicht gibt es auch irgendwann diesen Beruf nicht mehr oder diese Berufung. Das muss gar nicht weiter existieren, das will ich quasi gar nicht voraussetzen. Aber dieser Kult um einen bestimmten Typus, um ein bestimmtes Genie, macht uns immer noch zu schaffen. Das sieht man ganz explizit an den Schreibinstituten.
Ja.
Die immer quasi dem Vorwurf ausgesetzt sind, erstens, sie produzieren alle gleichförmig, wer kommt da überhaupt hin, etc., etc. Und wir sehen ja, dass die Modelle zwischen zum Beispiel den Vereinigten Staaten und Deutschland jetzt ganz explizit total divergieren. Also es ist in Amerika relativ gang und gäbe, dass jeder Studiengang tatsächlich literarisches Schreiben auch hat. Und ich glaube, genau aus dem Grund, den ich versucht habe, in der Keynote herauszuarbeiten. Und hier gibt es ja ganz große Bedenken und große Befindlichkeiten und überhaupt kein oder wenig Verständnis dafür, warum das sozusagen notwendig sein sollte für die Wissenschaft und die Forschung und die Lehre.
Kannst du den Grund nochmal ausformulieren, weil die Keynote haben wir hier nicht auf der Aufnahme dann mit drauf. Aus welchem Grund gibt es in Amerika wahrscheinlich so viele?
Also ich spekuliere nur, anscheinend kann es ja quasi, kann es nur als Mehrwert verbucht werden für eine grundständige Ausbildung der Studentinnen. Und das ist das, was ich versucht habe zu sagen. Wir produzieren, und ich sage jetzt bewusst produzieren, an den Universitäten Unmengen von Texten.
Ja.
Wir sind aufgefordert zu schreiben, wir sind teils genötigt zu schreiben. Es gibt aber kaum eine Reflexionsebene, die quasi überhaupt darüber reflektiert, wie wir schreiben, was wir schreiben, in welchem Umfang wir schreiben, was ist es überhaupt für eine Sprache, die wir benutzen, die sogenannte Wissenschaftssprache. Und ich glaube, da können tatsächlich literarische Kurse eine ganz großartige Begleitung sein, um einfach diese Sprachreflexionsebene quasi permanent am Laufen zu halten. Ich sag's mal salopp.
Also das wäre dann gar nicht so sehr, also schreiben tun wir nicht, weil wir was zu sagen haben, sondern es ist was anderes. Und jetzt frage ich mich, wie bringen wir jetzt ganz konkret an der Universität einander ins Schreiben, in ein solches Schreiben?
Also schreiben müssen, erstmal, das würde ich noch vielleicht noch schärfen, wir müssen schreiben an Universitäten. Wir müssen in ganz vielen Disziplinen Texte schreiben, ob wir wollen oder nicht. Das ist das Modell dieser Universitäten, also dieser Hochschulen in unserem kulturellen Raum. Und das wäre auch zu fragen, müssen wir das überhaupt? Müssen wir das in diesem Ausmaß? Oftmals beziehen wir uns auch auf Sekundärliteraturen und wir, wie soll ich sagen, wir arbeiten einem großen Handapparat der Fußnoten ja auch entgegen. Wie kommt man gemeinsam, wer hat was zu sagen? Die Frage stellt sich ja auch nicht. In dem berühmten Mann muss schreiben, hat ja keiner was zu sagen. Also gibt es quasi keinen Impuls, der gefordert wird, der von einem selbst kommen soll, sondern es gibt eben die Pflicht. Wie kommen wir gemeinsam ins Schreiben? Ich glaube, es gibt einfach verschiedene, ich glaube, es gibt ganz banal kreative Übungen, wie sie jetzt gerade auch hier in den Workshops teilweise gemeinsam unternommen werden. Ich habe auch schon gehört, es gibt auch einen zur Biografie oder zum Lebenslauf, zur Herkunft. Das finde ich zum Beispiel schon mal ganz basal. Um über Klassismus an Universitäten zu sprechen, sollte es grundsätzlich eigentlich Möglichkeiten geben, über die eigene Herkunft nachzudenken. Das kann auch schriftlich passieren oder sollte vielleicht sogar schriftlich passieren. Und schon hat man nämlich was zu sagen. Weil eine Herkunft hat jeder und jede.
Das ist schön, diese Wendung jetzt hin zu, eigentlich sind das jetzt nicht universitäre Inhalte, über die wir gerade reden, sondern wir reden über Texte, die entstehen oder Schreiben, das entsteht, das aus Herkunft kommt oder das vielleicht auch woher kommt und das darin dann einen Ursprung finden kann und gar nicht so sehr auf uns zukommt, was wir uns gar nicht so sehr als Form aneignen, sondern was vielleicht Form annimmt. Und dann annehmen kann und dann, und zwar die Form, die sie im Schreiben gewinnt. Das erinnert mich an ein Projekt, was wir mal gemacht haben. Das ist zwar, sagen wir mal, ja, gescheitert. Es ist verlaufen, wie es verlaufen ist. Aber wir hatten die Position, dass es ging um die Hexe, um die Figur der Hexe oder um die Imagination der Hexe oder es ging überhaupt, also das hieß einfach Hexe, der, die, das Hexe. Und wir haben also, ich habe lange überlegt, wie wir das machen, wie ich jetzt als Gestalter, Gestalterin oder als Gestaltender so dieses Seminars, also als derjenige, der irgendwie diese Form jetzt vorgibt, da wenig Form vorgibt, weil wir nicht eine Kulturgeschichte, wollte nicht eine Kulturgeschichte vorschreiben, sondern eigentlich wollte ich, dass die Figuration dieser Hexe aus dem oder Hexe die Figur Hexe eigentlich noch sogar also ohne Geschlecht als Imagination aus dem Seminar heraus gründen und das fällt mir immer wieder jetzt ein wenn ich darüber nachdenke wie und was schreiben kann sein kann an der Universität und tatsächlich ging es was jetzt mir gerade performativ auch so ein bisschen passiert ist, es war so was Stammelndes, was ich eigentlich auch haben wollte und gesucht habe, so ein unfertiges, also ohne Bescheidwissen, du hast vorhin so schön dieses auf Bescheidwissen eine Pointe gemacht in der Keynote, ohne Bescheid zu wissen, zu Hexe sich schreibend artikulierend zu verhalten. Und wir haben dann eine Figur gefunden oder eine Formel vielleicht auch oder so einen Satz, wo wir gesagt haben, wir schreiben, wir bewegen uns auf einer Linie der Kontur der Hexe entlang, aus der wir dann ihre Kontur bilden, die sie dann aber auch, aus der wir dann Profil gewinnen, sodass also quasi gar keine vorgegebene Form da ist, außer der, die wir ihr dann geben in dem Ort, an dem wir sind. Und wie wir da so auf dem Weg waren und so verschiedene Perspektiven dann zur Hexe eben eine Kontur gebildet haben, am Schluss war dann eine Tanzaufführung, was heißt am Schluss, aber das war dann eben, also ja, am Schluss, was gar nicht unbedingt das Ziel war, im Sinn von, am Schluss soll ein Tanz dabei rauskommen, aber das war dann eben, da habe ich oft dann dran denken müssen, dass das auch mit Schreiberfahrung zusammenhängt, also was Gründendes irgendwie hat, was eine Form bekommt, zu der man nachher sagt, das ist es ja, hätte ich also rückwirkend sagen können, ja, jetzt habe ich die Figur, ohne dass ich ein zweites habe, also gar kein Muster. Ich habe nichts, was es werden muss. Also ich habe keine Form, die es werden muss. Und gleichzeitig gibt es trotzdem eine Form, die es wird. Und so scheint mir das Scheitern auch wieder reinzukommen. Also das Scheitern bezieht sich vielleicht auf so, kann man auch Schablone nennen.
Ich glaube, ich würde doch, also eine Sache noch kurz, die ist mir sehr wichtig. Klassismus ist schon ein universitäres Thema und die Frage ist, wie bringt man das in die Universitäten hinein, außerhalb der Soziologie, weil ich finde, es betrifft die ganze Universität. Das ist mir noch ganz wichtig. Und ansonsten, was du jetzt sagtest, ist, glaube ich, interessant, der Begriff der Form. Dass man selbst eine Form gründet, das ist das eine, und die finden muss, dass man nicht schon quasi ein Modellprojekt hat und sagt, ah, darauf muss ich mich jetzt hinschreiben. Und dieses Modell muss ich erfüllen, so sind unsere Hausarbeiten großzügig konzipiert, Klammer auf, wo ist eigentlich das Essay hin an der Universität, Klammer zu. Und das andere ist natürlich, dann greift die Sprache ein. Und das ist, glaube ich, etwas, das man dann lernt, dass die Sprache quasi ihre eigenen Gesetze hat und ihren eigenen Willen zur Form. Und dass man quasi immer wieder austarieren mit, was will ich von einem Text und was braucht die Sprache, um es vielleicht mal so auszudrücken.
Und da, das war ja der Ausgangspunkt, kommen wir wieder dazu zu Schreibanlässen oder Schreibgründen oder Schreibgründungsmomenten, aus denen heraus wir an der Universität heute jetzt das Schreiben artikulieren, wer und was wir da sind, sodass das dann eine Form bekommt, die dann Sprachform ist und die dann eine sprachliche Form wird, was wir also gar nicht von außen unbedingt herantragen, sondern oder also auch da Material holen und so, das war in deiner Keynote auch ganz schön, diese Brocken, die herumliegen, die wir irgendwie auch nehmen, weil die Sprache mehr oder weniger ja auch schon aus Teilen besteht und aus denen setzen wir dann was zusammen und dichten das an und bringen das zusammen und können dann daraus, und das finde ich ganz interessant, einen Ort gründen, an dem dann das alles auch stattfindet, was wir dann nachher auch Hausarbeiten und so weiter auch nennen können. Ja. Aber der Anlass und der Ort, an dem sie dann entstehen, ist dann auch irgendwie einer, der von da gegründet worden ist, wo das Schreiben letztlich aus der, also vielleicht sind es noch gar keine Buchstaben oder sowas, letztlich aus der, sich erstmal als Schreiben artikuliert, wo es erstmal losgeht, zu was zu werden.
Du sagst gerne Gründung. Ich mag das Wort. Das Wort erinnert eben auch an einen Begriff, der jetzt noch keine Rolle spielte, und zwar den Begriff der Autorinnenschaft. Also darüber muss man sich auch bewusst werden. Es gibt natürlich den Tod des Autors etc. Es gibt unglaublich viele Theorien darüber. So lebendig wie heute war er noch nie. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man sich auch als Studentin als Autorin des eigenen Textes begreift. Und auch das wird ja so ein bisschen verdeckt im universitären Betrieb. Verdeckt wird auch, dass unser Wissen die ganze Zeit quasi, also wir arbeiten die ganze Zeit mit Vorannahmen. Wir tun so, als wäre unsere Sprache relativ neutral, gerade in den Naturwissenschaften, und das ist natürlich alles nicht der Fall. Also wir arbeiten mit so vielen Vorannahmen, die eigentlich gar nicht gegeben sind und nicht gesetzt sind. Und was du gerade ausführt, das wäre natürlich der Idealfall. Das hängt aber auch damit zusammen, was für Räume sind Universitäten, was haben wir aus Universitäten gemacht? Mhm. Wir müssen natürlich alles bewerten. All das ist ja quasi fast wie in der Schule. Wir brauchen ein Modell, um das andere Modell abgleichen zu können. Wir brauchen einfach, glaube ich, wieder viel mehr Freiräume in den Universitäten. Was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, dass die Studierenden oder die StudentInnen wieder Teil des Ganzen werden, das auch mitgestalten können. Das, glaube ich, muss sich alles irgendwie, gehört alles zusammen gedacht. Ja, wir brauchen mehr Freiräume an Universitäten, weil was ich mich ganz oft frage in der Lehre, was gebe ich den Studentinnen eigentlich mit?
Ja,
was brauchen
genau.
die denn? Was brauchen die denn für morgen, für die Zukunft? Ich finde das eine ganz wichtige Frage und auch die fällt ganz oft an Universitäten, habe ich das Gefühl, das ist jetzt mein subjektiver Eindruck, zurück.
Ah, das finde ich tatsächlich schwierig, weil was sie für morgen brauchen, wieso weiß das ich? Also da scheitere ich wirklich, also da scheitere ich, das ist ein Aushalten. Also da kann ich einfach nur sagen, das weiß ich nicht und trotzdem muss ich Lehre machen. Ich weiß nicht, was.
Vielleicht ist morgen auch zu übertrieben als Slogan, aber ich glaube, wir wissen jetzt schon, dass es nicht einfacher werden wird, sagen wir es mal so. Und dass die Dinge momentan auch oft, oder dass vieles einfach eine Zumutung ist, der man ausgesetzt ist. Ich meine, was ist unseren jungen Studentinnen passiert? Sie befinden sich jetzt in einer Welt nach Corona, nach einer Pandemie. Sie befinden sich in einer Welt mit zwei Kriegen. Sie befinden sich in einer Welt mit dem desaströsen Wahlergebnis. Und was kann man sozusagen denen, und ich finde, das sind ja Dinge, die sich sehr einfach in die Zukunft potenzieren lassen, auch wenn man es sich nicht ausmalen will. Aber was sozusagen kann man ihnen mitbringen oder mitgeben, eher mitgeben?
Ja, genau, denke ich auch viel drüber nach. Man kann aber auch die in die Vergangenheit projizieren. Da war es auch nicht einfacher. Also kriegt irgendwie so zwei Pfeilrichtungen, wo es irgendwie nicht... ob es das Einfache ist, worum es geht, das hast du ja gar nicht gesagt. Aber das ist, glaube ich, gar nicht... Und ob es um Ausrüstung geht oder sowas, Wappnung, das hast du auch nicht gesagt, aber könnte man jetzt auch denken, aha, also das wäre irgendwie das, worum es geht. Wenn ich auf Schreiben zurückkomme, ich glaube, es geht, da fällt mir schon was dazu ein. Ich glaube, es geht doch irgendwie darum, also ich weiß, dass Schreiben sehr mühsam ist und dass es wirklich was ist, wo ich auch verstehen kann, dass man sagt, wie soll ich in die Hausarbeit schreiben, dann mache ich das. Nämlich, das kostet mich nicht so viel Kraft wie... als wenn ich darüber schreibe, was mich was angeht. Es ist wirklich leichter, eine Hausarbeit zu schreiben, wie sie sein muss und die dann auch diese Eins bekommt. Peter Benz hat das, glaube ich, ganz schön dargestellt, als er dann voller Wut das Gedicht so völlig über, dann hat er die Eins bekommen und als er das Gedicht genau für sich gelesen hat, hat er die Fünf bekommen. Also das kann man, aber das war so etwa die Geschichte. Gibt es bei mir immer so ein Anliegen, wo ich mich frage, ob man im Schreiben nicht zu einer Äußerungsform und zu einer Ortsbestimmung kommen kann, aus der heraus man miteinander in ein einander zuhören kommen kann? Nennen wir es Lesen, nennen wir es Zuhören.
Unbedingt. Und ich glaube, also früher hat man ja auch gesagt, glaube ich, Lese- und Schreibkompetenz. Schon in der Grundschule quasi muss Lese- und Schreibkompetenz gefördert werden. Selbst die EU sagt, dass es das wichtigste Augenmerk ist, aber wir tun es nicht. Also maximal steht es quasi auf Etiketten, wir tun es nicht. Und was bedeutet das eigentlich, Schreib- und Lesekompetenz zu haben? Das bedeutet, eine Verstehenskompetenz zu haben. Das bedeutet auch, Perspektiven wechseln zu können, weil man sie verstehen, weil man sie sich aneignen muss. Ja. Ich glaube schon, dass das eine sehr, sehr wichtige Kulturtechnik ist. Oder nicht nur eine Kulturtechnik, das ist viel zu, das ist schon fast schon viel zu weit zu oben technisch, angesetzt.
Ja.
Zu technisch und zu kulturell.
Ja, genau, möglicherweise.
Ich glaube, es ist eine Verständigungspraxis.
Ja.
Oder es ist die Einübung, eine mögliche Einübung einer Verständigungspraxis. Und ich glaube, gerade dieses mit Argumenten umgehen, Argumente erstmal verstehen und vielleicht ist auch Argumente viel zu hoch, sondern Texte erstmal zu verstehen. Was will mir der oder die Autorin überhaupt sagen? Und Zugang zu suchen. Ich glaube, das sind, glaube ich, gerade wirklich Dinge, die wir brauchen. Also diese Zugänge. Einübung in eine andere Perspektive zum Beispiel.
Mhm. Also eine Sprache zu finden, die dem gemäß ist, was sich gerade artikuliert oder was ich gerade, wie es gerade ist. Also ich stelle mir jetzt so eine Seminarsituation vor und man möchte über Semester irgendwo hinkommen und alle fragen mich, bis wann soll ich wann und was, wie soll ich das alles formal und so weiter machen. Ich will das jetzt gar nicht abtun, aber ich frage mich eben, wie man dahin kommt, dass diese Formen einen Sinn bekommen und sich miteinander so verbinden, dass jede und jede in diesem über das Semester hinweg zu einem Text kommt, der ihre und der seine ist. Dahingehend, dass es auch gar nicht dann mehr wichtig ist, wie ich den bewerte, sondern dass es eigentlich viel wichtiger ist zu sagen, da habe ich jetzt was verstanden, da habe ich was aufgemacht oder da habe ich einen Zugang geschaffen, wie du es gerade gesagt hast, da habe ich einen Zugang zu etwas geschaffen und nachgeordnet, und das ist mir auch eigentlich im Lehren immer deutlicher geworden, oder eigentlich, naja, so etwa mit der Promotion ging es los, aber eigentlich im Lehren wurde es immer noch deutlicher, dann nachgeordnet und dann damit verbunden, was irgendwie dasselbe ist, dann ist es nämlich doch nicht danach, gehört dann, wird dann irgendwann einsehbar, warum diese Markierungen von das habe ich daher, das habe ich daher, das kommt daher, das spielt hier mit rein, und das ist das Argument, weil der Text eigentlich erst dann Gefüge werden kann, lebendiges Gefüge werden kann, wenn alle, die ich darin einlade, also an diesen Tisch mitzusprechen oder so weiter, einigermaßen so geordnet und mit so viel Raum und Platz und so weiter beitragen. Das wird dann so ein Team, was diesen Text spielt, und ich bin dann Teil davon und höre den Leuten interessiert zu. Also so ist mir immer klarer geworden, dass eigentlich jedes Schreiben immer schon dialogisches, vielstimmiges, polylogisches ja. Prinzip ist, in dem sehr, sehr viele Anteile haben und ich selber mich ab und zu einbringe am Tisch, aber immer wieder phasenweise auch ganz viele erstmal wieder Input bringen lasse, um dann wieder zu sagen, ah ja, und dazu nämlich ist mir Folgendes eingefallen und so und so und so und so. Was gar nicht das ist mit zusammenfassen kann man sagen, sondern was im Text geschieht. Und das betrifft, glaube ich, einen wissenschaftlichen wie einen nicht wissenschaftlichen Text gleichermaßen.
Ich glaube, du hast es jetzt viel schöner gesagt, als ich mit meinen sehr umständlichen Formulierungen. Schreiben als Dialog, schon Paul Celan sagte, es ist das Gespräch mit einem Du, mit einem Gegenüber schreiben. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was ich versucht habe, etwas umständlich mit diesem Perspektivwechsel, der quasi uns ständig abgefordert wird. Sei es quasi, dass man sich darauf bezieht, Wer hat das schon vor mir gedacht und diese Dichter oder Schriftstellerin oder auch Wissenschaftlerin in den Text einlädt, sei es aber eben auch, dass der Text immer auch ein Angebot, ein Dialogangebot ist. Also das finde ich ganz wichtig, Schreiben als Dialog.
Und das eben ist es auch eben so krass anstrengend möglicherweise, weil wir kennen ja den Topos der Einsamkeit im Schreiben, aber es ist ja eigentlich gar nicht einsam, im Gegenteil, man hat eigentlich diesen Raum, wo man die Tür zumacht, der ist eigentlich voll.
Das stimmt.
Und es ist eine soziale Situation, von der man sich auch immer wieder erholen muss. Und geht man auch immer wieder spazieren zwischendrin und so weiter. Und ich entsinne mich, darf ich darauf vielleicht Bezug nehmen, dass du mal erzählt hast, dass du im Schreibprozess ganz lange gar nicht mit Worten schon, sondern das gehört aber alles zum Schreiben. Kannst du das ein bisschen schildern? Ich glaube, das ist nochmal ganz interessant. Das Schreiben nicht beginnt, wenn man Worte
schreibt. Das ist nur für meinen speziellen Fall. Ich habe sehr viel mit Worten vorher zu tun, das habe ich dir erzählt. Ich lese. Ich lese exzessiv mindestens 2 Wochen. Und exzessives Lesen meint exzessives Lesen. Und ich muss natürlich noch das Glück haben, dass ich mir vorher ein relativ gutes Programm kuratiert habe, das mich durch 2 Wochen trägt. Ich brauche tatsächlich so lange, um meinen Kopf vielleicht auch mit Wörtern zu überfüllen, um mich mit anderen Stimmen zu überfüllen, um in dieser Überfülle vielleicht das eigene wieder herauszufinden. Und dann eigentlich erst setze ich mich hin, im Idealfall, das ist jetzt der Idealfall, wenn ich diese Möglichkeit habe, dann erst geht eigentlich der Schreibprozess los.
Naja, geht eigentlich der Schreibprozess.
Eigentlich.
Jetzt ist eigentlich fest.
Also stimmt, das Lesen gehört dazu, genau. Ich bin sowieso, ich bin nur durchs Lesen zum Schreiben überhaupt gekommen.
Durch?
Durch das Lesen, natürlich. Ich bin eine begeisterte Lyrikerin, Lyrikleserin vor allen Dingen.
Ah ja.
Ja.
Ah ja, durchs Lesen zum Schreiben. Das ist interessant. Warum bist du nicht beim Lesen geblieben?
Ich habe ja hier freie Kunst studiert. Ich glaube, es hat viel mit dem Studium hier zu tun und viel auch mit den Freiheitsformen zu tun. Anscheinend hatte ich ja schon einen künstlerischen Impuls, der mich bis hierher getragen hat zur Bauhaus-Universität. Man muss ja schon einiges auf sich nehmen, eine Mappe machen etc. Und hier bin ich aber auch genauso gestrandet, oder da sind wir jetzt wieder bei Scheitern, Stranden, Versagen etc. Das stimmt nun auch nicht, aber ich habe ganz schnell eine Leidenschaft für theoretische Texte entwickelt.
Ja.
Und ich glaube, aus dieser Leidenschaft für theoretische Texte bin ich quasi von der habe ich mehr oder minder unbewusst der freien Kunst den Rücken gekehrt und bin zur Literatur übergewandert. So kann man das sagen. Aber das ist ja auch, was wir vergessen, wir waren meistens alle schon mal leidenschaftliche Schriftstellerinnen in unserer Pubertät und es geht auch für mich.
Ah ja.
Insofern kam das quasi in diesem Prozess wieder. Und das machen wir fast alle, es traut sich noch keiner zu sagen. Wenn die Welt uns nicht zuhört, wenn wir die Welt nicht mehr verstehen, dann suchen wir Verständigung über Texte.
Ja, ja, sehr schön. Jetzt habe ich völlig vergessen, mir eine Uhr hier hinzulegen. Wie lange haben wir denn schon? Was heißt das? Wir haben jetzt noch, wie? Wir haben, na wunderbar, wir haben noch 10 Minuten. Übers Lesen zum Schreiben, du hast schon geschrieben, übers Leben zum Schreiben. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass du so viele Sachen gelesen hast, dass du irgendwann, man könnte sich das ja so vorstellen, dass man irgendwann das, was man da alles liest, nicht mehr lesen will, sondern man will es jetzt selber schreiben, was man nachher liest. Also alles, was man schreibt, liest man wieder.
Überhaupt nicht.
Nein.
Überhaupt nicht. Also ich glaube, um nochmal den Bogen zu Paul Valéry zu schlagen. Ich glaube, ein bisschen Größenwahn gehört natürlich dazu, egal wie bewusst oder unbewusst man sich dessen ist. Aha. Aber es gehörte schon, es war die Faszination gerade in der Lyrik für die Sprache oder die Spracharbeit oder was Sprache da überhaupt leistet oder leisten kann. Und ich glaube, das war eher so ein Gedanke, kann ich das auch? Also es war eher eine Herausforderung. Dass ich dachte, ich möchte es gerne probieren, das interessiert mich, weil mich das einfach unglaublich beeindruckt hat.
Ah, okay, das ist natürlich ganz schön, dazu zu gehören, zu denen, die also auch
gar nicht
mit, dazu, mitschreiben.
Gar
oder?
Nicht mal dazugehören, gar nicht mal mitschreiben, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich gehöre nicht zu der Fraktion, die sagt, ich wollte immer Schriftstellerin werden. Ich bin da hineingestolpert worden. Nein, es war einfach Sprache als künstlerisches Material, das mich unglaublich fasziniert hat. Und dann dachte ich einfach, ich möchte mit diesem Material arbeiten. Aber an Schriftstellen im klassischen oder auch im Berufssinne habe ich nicht gedacht.
Also nicht zu diesen Leuten, die schreiben. Da hat sie nicht hingedacht, sondern ihnen das Geschriebene.
Ja.
Warum gehört da Größenwahn dazu?
Größenwahn meinte ich jetzt mit dem, als du vermutet hast, man will sich quasi gleich in die Literaturgeschichte zu den Kolleginnen schreiben. Ich glaube, dieser Ansatz, oder ich glaube auch zu dem Ausdruck, ich möchte gerne Schriftstellerin werden, gehört natürlich auch eine große Portion Selbstbewusstsein dazu. Und vielleicht so, aber ich meinte jetzt dieses, was du erwähnt hast, gleich sich zu den Schreibenden dazu schreiben.
Ja, ja, jetzt finde ich das, jetzt glaube ich das so ein bisschen an, jetzt verstehe ich es ein bisschen besser. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, ich schreibe jetzt, könnte einem einfallen, dass es da ganz viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller gibt und das wird dann so eine Frage. Also man muss da irgendwie so ein bisschen, oder wie bewahrt man sich da die Unschuld? Also wie bleibt man in der Schrift oder
das
sowas?
Das ist ganz schwer. Das ist einfach nur ein privates Detail. Ich kann nicht für meine Kollegin sprechen. Wir sind gerade in der Lyrik, müssen wir mindestens ungefähr 2000 Jahre überblicken nach hinten und mal schauen, wer war da vor uns, wer kommt nach uns, auch in die Zukunft schauen. Ich schaue mir auch immer die junge Generation an oder versuche es dazu, Kontakt zu halten. Wer schreibt wie gerade? Und es ist das ist nicht einfach auszuhalten. Es ist ja schon so, wie Marcel Reich-Ranitzky sagte, es sind quasi immer die gleichen Themen, Liebe und Tod. Und wie findet man da nochmal eine eigene Position, die man für sich rechtfertigen kann? Oder ich sage jetzt mal überspitzt, eine eigene Stimme oder eine eigene Sprache, die den eigenen Platz auch rechtfertigt. Mit dem Blick nach hinten, 2000 Jahre mindestens zurück, und mit dem Blick nach vorne.
Ja, ja, jetzt stelle ich mir gerade diese Figur vor, Eremit oder sowas, oder dieser Schreibende aus Görlitz, dessen Name mir jetzt, den ich jetzt gerade suche, aber der Mystiker aus Görlitz, Jakob Böhme, Jakob Böhme, dessen Schriften ja einem ganz anderen, aus einem ganz anderen Quell entspringen und sich auch ganz anders positionieren und situieren. Also viele so mystische oder eremitische Schreiben oder sowas setzen sich ja gerade überhaupt gar nicht in diese Linie, sondern schreiben irgendwie anders. Und wahrscheinlich gilt es da eben, wie ist die Situation, wenn du schreibst? Also ich weiß gar nicht, wie ist das eigentlich, wenn ich schreibe? Sitzen dann alle Kolleginnen und Kollegen mit am Tisch und achten darauf, dass ich das im Sinne der Familie mache oder in irgendeiner Art? Oder bin ich hoffentlich ganz alleine? Ich weiß gar nicht, was ich mehr hoffen kann. Was hoffst du beim Schreiben?
Ich finde es gut, was du gerade gesagt hast. Ich weiß gar nicht, was ich mehr hoffen kann. Es sitzen auf jeden Fall viele, viele am Tisch. Und das ist mir auch wichtig. Also ich finde es unglaublich wichtig, einerseits Kolleginnen wieder ins Gedächtnis zurückzurufen, die schon längst vergessen sind. Das sind sehr viele, gerade auf Seiten weiblich gelesener Stimmen. Und auch da hat man ja die Möglichkeit, dieses Archiv durch das eigene Schreiben wieder sichtbarer zu machen oder überhaupt erst wieder zu heben. Und andererseits braucht es halt immer diese Balance, dass man sich nicht zu sehr einschüchtern lässt. Dass man nämlich eigentlich, hat man noch was dazu zu sagen? Kann man noch irgendwie all die Diskurse bereichern? Ich glaube zwar schon, dass man das kann, weil Sprache verändert sich ja auch. Ja. Sprache wandert durch die Zeiten, ist Gott sei Dank beweglich, auch wenn es viele Sprachbewahrer ungern hören, und verändert sich. Insofern ist ja das Wissen, das wir transportieren, auch immer sprachneu generiertes oder neu angereichertes und dadurch immer gegenwärtiges Wissen, auch wenn es quasi die gleichen Themen sind.
Ja, ja. Ah ja, sehr schön.
Wie ist das bei dir?
Genau, was du gerade gesagt hast, finde ich ganz interessant, weil ich wirklich beides kenne. Also das Eingeschüchtertsein, das ist dann so, wenn zu viele vor mir rumsitzen oder auf mir drauf oder auch auf dem Blatt oder so weiter und da alle so sitzen, so da bin ich schon oder versuch doch mal anders oder was Eigenes zu machen oder so. Und dann komme ich in irgendeinen Duktus von was ich gerade zu viel gelesen habe oder was in dieser Art und Weise und schreibe dann manchmal Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren, aber der Duktus muss jetzt sein und so. Aber ich kenne diese Situation, es hat wirklich sehr viel mit Positionierung und Haltung zu tun, dass ich tatsächlich beim Schreiben in die Haltung des Schreibenden irgendwie kommen muss. Es gibt da verschiedene Personen, die ich da einnehmen kann. Ich kann diese sein. Ich kann also so als ganz gelehrte, akademisch blasierte Person mich hinsetzen und dann schreibe ich irgendwie mehr oder weniger so. Ich muss es aber regelrecht vergessen, also so wie so bei Dr. Mabuse oder wie in diesem Film, also ich schlüpft dann so, also als wäre das so was ich so anziehe, wie so ein Exo oder Skelett oder was, und das dann tatsächlich mir schreiben hilft. Oder eine andere Person, so was Widerständiges oder was Anarchisches oder so. Aber es ist eine Haltung, eine Position, die ich im und zum Text einnehme und die dann den ganzen Text erstmal herstellt. Also so kenne ich es, dann ist da, ich brauche immer erstmal eine bestimmte, da muss irgendwas angereichert sein, so eine kritische Masse. Und dann übernimmt der Text, das hast du vorhin auch schon so beschrieben, und dann übernimmt der Text, der hat dann schon eine bestimmte, der hat dann so Kraftlinien und so weiter. Und aus dem Text heraus folge ich dann dem, was da entsteht. Und das fängt mich dann an zu interessieren, auf was für Gedanken mich das Schreiben dann und dieser Text, also was er noch so verlangt, was da noch reinkommt. Und ganz oft wirft er Blasen. Und geht in irgendwelche Richtungen und ich verfase und verzettel mich. Manchmal kommen auch andere Personen rein und auf einmal kommt da jemand akademisch blasiert in einen eher widerständig wütend oder kleinen Text oder umgekehrt und so weiter und so weiter. Und dann werde ich polemisch und dann werde ich meinungsstark und dann werde ich wieder sachlich und so und so. Und dann sagt immer wieder mal der Text, manchmal wacht er dann wieder auf oder was. Und räumt dann so in sich auf, das ist völlig irre, wenn dann so seitenweise Zeug, was mich Wochen gekostet hat, einfach gehen darf. Also bestenfalls, dann habe ich aber schon meinen Frieden. Oft ist es, also ich denke dann manchmal, das ist jetzt die Leber, das Herz oder sonst was, aber nein, es war nur eine Jacke oder irgendein Blatt, was da so hing oder irgendwas, wo der Text reingefallen war und was man abwaschen kann. Aber es sind wirklich, also das sind jetzt alles so Bilder und Metaphern, aber ich muss sagen, tatsächlich ist das die beste Beschreibung einer Schreiberfahrung, dass es tatsächlich so ganz merkwürdige, wabernde Vorgänge sind. Ja. Und dann irgendwann steht der Text aber gegenüber Und dann lese ich ihn und kämme noch zwei, dreimal und tue dann alles nur noch im Sinne des Textes. Ich bin dann bloß noch so Diener, also ich bin dann so wie so ein Kammerdiener. Und dann ist der Text auch erwachsen und kommt in der Welt allein zurecht, hoffentlich. Also oft höre ich dann so von Sachen, wo, was er alles anstellen kann, oft von wegen. Also ich höre natürlich nie oft über meine Texte, aber manchmal ist so, wow, da hast du das und das geschrieben und dann denke ich, oh Gott, was hat er getan? Also das war eigentlich nicht, hatte ich ihm nicht gesagt, dass er das
Das macht soll. Eben Text.
So in diese Richtung. Ich glaube, wir sind durch. Vielen Dank, liebe Nancy, für das schöne
Gespräch. Ich danke dir. Vielen Dank.
Das war Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast über Lehre und Lernen an der Bauhaus-Universität Weimar. Neue Folgen erscheinen wöchentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.